wenn ihr eine Bibel habt, dann seid ihr klar im Vorteil. Dann dürft ihr jetzt nämlich Markus Kapitel 3 mit mir aufschlagen. Markus Kapitel 3. Markus Kapitel 3. Ich lese die Verse 20 bis 35. Markus Kapitel 3, 20 bis 35. Und sie traten in das Haus, und es kam nochmals eine Volksmenge zusammen, so dass sie nicht einmal Speise zu sich nehmen konnten. Und als die, welche um ihn waren, es hörten, gingen sie aus, um ihn zu ergreifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sprachen, er hat den Beelzebul und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Da rief er sie zu sich und sprach in Gleichnissen zu ihnen. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Und wenn ein Reich in sich selbst uneins ist, so kann ein solches Reich nicht bestehen. Und wenn ein Haus in sich selbst uneins ist, so kann ein solches Haus nicht bestehen. Und wenn der Satan gegen sich selbst auftritt und entzweit ist, so kann er nicht bestehen, sondern er nimmt ein Ende. Niemand kann in das Haus eines Starken hineingehen und seinen Hausrat rauben, es sei denn, er bindet zuvor den Starken, dann erst wird er sein Haus berauben. Wahrlich, ich sage euch, alle Sünden sollen den Menschenkindern vergeben werden, auch die Lästerung, womit sie lästern. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der hat in Ewigkeit keine Vergebung, sondern er ist einem ewigen Gericht verfallen. Denn sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Da kamen seine Brüder und seine Mutter. Sie blieben aber draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und die Volksmenge saß um ihn her. Sie sprachen aber zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder sind draußen und suchen dich. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und indem er ringsumher die ansah, die um ihn saßen, sprach er, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und Mutter. Das Wort Gottes. Amen. Dieser Text enthält zwei Begebenheiten. Habt ihr das gemerkt? Zwei Begebenheiten. Diese zwei Begebenheiten hatten wahrscheinlich nicht mal richtig viel miteinander zu tun. Sie fanden wahrscheinlich nicht mal gleichzeitig statt. Aber der Evangelist Markus verwurstelt hier zwei Geschichten ineinander. Man könnte sagen, er macht uns einen Hamburger. Kennt ihr einen Hamburger? Wahrscheinlich schon, oder? Am Anfang und am Ende dieses Textes geht es um die Familie Jesu, die versuchen, zu ihm zu kommen und in einem übervollen Haus gar nicht zu ihm kommen können. Es sind so viele Leute, die kommen zusammen und die kommen nicht durch, die schicken zu ihm, lassen ihn rufen, weil sie sagen, der ist von Sinnen. Und zwischen diesen beiden Teilen ist in der Mitte so ein Fleischstück, nämlich die eine Geschichte, wie die Pharisäer Jesus anklagen, wie sie ihn kritisieren und ihn einen Besessenen nennen. Markus verwendet diese Hamburger-Schreibtechnik nicht nur hier, sondern auch an anderen Stellen im Evangelium. Und er möchte damit etwas betonen, nämlich, dass es in diesen zwei Geschichten um ein und dasselbe Thema geht. Könnt ihr euch denken, um was es geht? Könnt ihr euch denken, was diese beiden Geschichten gemeinsam haben? Die beiden Geschichten haben eins gemeinsam und das möchte Markus uns zeigen. Es geht um Leute, die Jesus kritisieren. Nicht nur um Leute, die Jesus kritisieren, sondern um Leute, die Jesus nicht verstanden haben. Die sind komplett unterschiedlich, ja? Jesus' Familie und die Pharisäer könnten unterschiedlicher nicht sein. Die einen wollen ihn töten, die anderen wollen ihn retten. Aber eins verbindet diese beiden Familien. Sie behindern Jesu Dienst. Sie wissen nicht, wer er ist. Nach den 5 Skandalgeschichten, die wir gelesen haben im 2. Kapitel, zerfällt die Zuhörerschaft Jesu in zwei Fronten. Da sind auf der einen Seite diejenigen, die ihn mehr oder weniger bekennen, Davon haben wir das letzte Mal gelesen. Das ist die Volksmenge, die Jünger und die Dämonen. Und diese drei Gruppen sind nicht unbedingt gläubig, in dem Sinne, wie wir gläubig verstehen würden. Aber diese drei Gruppen bestätigen Jesu auf die eine oder andere Weise. Und wir haben uns das letzte Mal angeschaut, dass von diesen drei Gruppen nur die Jünger diejenigen sind, die Jesus sein nennt. Nur es sind seine Jünger, es sind nicht seine Volksmenge, sondern nicht seine Dämonen, es sind seine Jünger. Nun zeigt uns Markus die Kritiker. Und diese Kritiker sind genauso ein überraschender Mix wie die Befürworterseite. Einerseits haben wir da Jesu eigene Familie und andererseits die Schriftgelehrten, also die Bibelkundigen zu Jesu Zeit. Von beiden Gruppen würde man doch denken, dass gerade die Jesus verstehen. Die, die in Gottes Wort forschen und die, die mit ihm aufgewachsen sind. Aber Markus zeigt uns mit seiner Hamburger Technik, die beiden sind in einem Boot, die beide behindern Jesu Dienst, beide haben Jesu nicht verstanden. Für die einen ist er ein Bösewicht vom Teufel, für die anderen ist er ein Irrer. Diese und nächste Woche möchte ich mit euch diesen Markus-Hamburger zerlegen. Heute sind wir beim Brötchen, oben und unten, ja? Jesu kritischer Familie. Wir gucken heute die Verse 20 und 21 und dann die Verse 31 bis 35 an. Und ich finde das Thema, die kritische Familie, ist ein spannendes Thema. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber in meiner Familie ist es so, dass meine Familie, meine Eltern, nicht unbedingt auf einer Linie sind mit uns, wie wir unseren Glauben leben. Ich bin sehr dankbar für meine Eltern, das meine ich wirklich ernst. Sie sind sehr unterstützend und sehr freundlich und wirklich fantastische Eltern. Aber es gab auch Zeiten, wo es wirklich geknirscht hat. Und ich weiß, manchen von euch geht das auch so. Es ist nicht einfach, manchmal mit der eigenen Familie. Manchmal schlägt einem die größte Kritik von dort entgegen. So ging es Jesu auch. Und ich möchte mit euch heute Morgen diesen Text vertiefen und drei Punkte näher anschauen. Erstens möchte ich mit euch anschauen, wie ging Jesus mit seiner kritischen Familie um? Wie ging Jesus mit Kritik um aus seiner Familie, von Brüdern, von Mutter? Und was können wir im Umgang mit unserer Familie oder mit unserer Kritik aus der unserer Familie lernen? Zweitens möchte ich auch ein Wort an die Kinder richten. Es geht nämlich in dieser Familie, in dieser Geschichte auch darum, dass Glauben eben nicht vererbt wird. Glauben reibt sich nicht einfach ab. Ja? Jesu Brüder mussten genauso wie jeder andere auch den schwierigen Glaubensweg zu ihm gehen, obwohl sie das nicht so sahen. Und drittens möchte ich aufzeigen, was es heißt, Familie zu sein, wie es Jesus definiert. Unter Jüngern, unter Brüdern, in einer Gemeinde. Von Leuten, die Schwestern und Mütter und Väter, kurz Familie sind. Lass mich noch einmal die Verse 20 und 21 lesen. Und sie traten in das Haus und es kam nochmals eine Volksmenge zusammen, sodass sie nicht einmal Speise zu sich nehmen konnten. Und als die, welche um ihn waren, es hörten, gingen sie aus, um ihn zu ergreifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Das ist so ein kleiner Einblick in das alltägliche Leben Jesu, den wir hier erhalten. Das ist ein schönes Beispiel für die Einheit zwischen Jesus und seinen Jüngern. Sie gingen gemeinsam essen. Das äußere Zeichen ihrer inneren Einheit war oft, dass sie im Haus waren und gemeinsam gegessen haben. Eine Mahlzeit teilten, ihr Leben teilten. Und wieder ist es so, wie auch beim Gastmahl mit dem Levi, draußen stehen die Kritiker. Ja? Draußen stehen die Kritiker und diesmal ist es eben seine Familie. Die Szene, die Markus uns hier beschreibt, ist wirklich eine drastische Szene. Ja? Die Volksmenge von überall aus ganz Israel und sogar den Randgebieten kommt herzu. Und wir haben ja gelesen, Jesus musste auf ein Boot ausweichen beim letzten Mal, weil er konnte überhaupt nicht mehr zu den Leuten reden. Die waren wie verrückt, die drängten an ihn ran, brachten heil uns. Und jetzt quetscht sich die Menge in dieses Haus rein. Es war übrigens wahrscheinlich wieder Petrus Haus. Wir lesen immer wieder Markus Evangelium von einem Haus, in das Jesus ging. Vermutlich, viele Kommentatoren meinen, es ist wahrscheinlich Petrus Haus in Kapernaum. Der Mann musste ganz schön was mitmachen. Dessen Haus, da wurde das Dach abgedeckt, ja. Jetzt quetschte sich die Volksmenge rein. Also der hatte ganz schön was mitgemacht. Und diesmal ist nicht nur die Volksmenge da und quetscht sich rein, sodass sie nicht mal essen können. Im Griechischen steht da, sie konnten nicht einmal Brot nehmen. Sondern jetzt betritt auch die Familie Jesu zum ersten Mal die Bühne des Markus-Evangeliums. In anderen Evangelien treffen wir sie vorher, hier treffen wir sie zum ersten Mal. Es ist bemerkenswert, dass Markus sie uns nicht auf der freundschaftlichen Seite von Jesu zeigt. Die Familie ist in diesem Geschichtenhamburger auf der Seite der Feinde Jesu. Sie behindern seinen Dienst, sie kritisieren ihn. Und hier sehen wir, wie sie ankommen und sehen, was da passiert ist und was sie vorhaben. Dann wird die Szene unterbrochen von einer anderen Geschichte, die wahrscheinlich sogar zu einem anderen Zeitpunkt geschah. Beide Geschichten zeigen Menschen, die Jesus nicht verstehen, ihn falsch einschätzen und letztendlich draußen sind. Der Fakt, dass Markus so unterschiedliche Personen wie Familie Jesu und die Pharisäer in ein Geschichtenpaket zusammenschnürt, zeigt, dass der Widerstand gegen Jesus nicht auf die bösen Pharisäer beschränkt war. Es sind gerade jene Menschen, die Jesus nah sind, die sich wahrscheinlich wirklich um ihn sorgen, die ehrlich an ihm ein Interesse haben, ja, diese Menschen sind genauso draußen. Und in Vers 31 kehren wir dann wieder zu dem übervollen Haus zurück und draußen steht die Mutter und die Brüder Jesu und sie wollen eine Nachricht zu ihm schicken und wollen ihn rausholen aus dieser Menge. Der Ausdruck, den Markus für die Familie Jesu verwendet, ist bemerkenswert. Im Deutschen heißt er, und als die, welche um ihn waren. Im Griechischen heu par autou, wörtlich die bei ihm oder die zu ihm gehörenden, die seinen. Das war im Griechischen ein typischer Ausdruck für die Familie Jesu oder für die Familie allgemein. Aber Markus benutzt hier, glaube ich, mit Absicht einen mehrdeutigen Begriff. Wer sind denn die bei ihm, die zu ihm gehörigen, die seinen? Das ist nämlich durchaus Thema dieses Textes. Wer sind denn Jesu seine? Denn kurioserweise ist eben die Familie eben nicht bei ihm. Es sind nicht diejenigen, die bei ihm sind, sondern bei ihm sitzen ganz andere. Bei ihm im Haus sitzen nämlich seine Jünger. Es sind die, die eigentlich seine Familie sind, die bei ihm sind, die heu par autou, ja? Und das sagt er auch in Vers 34, als er ringsumher die ansah, die um ihn saßen. Und diese beiden Gruppen werden hier in dieser Geschichte miteinander vertauscht. Die bei ihm sind die, die um ihn sind. Seine Familie sind seine Jünger. Das ist ein ganz großer Punkt dieser Geschichte. Die Jünger sind eigentlich seine wahre Familie. Seine Familie kommt und will ihn ergreifen. Dieses Wort in Vers 21, ergreifen, ist das griechische Kratzein. Kratzein. Wenn ein Polizist im antiken Griechenland einen Verbrecher ergreifen wollte, dann hat er Kratzein gemacht. Und wenn man sich anguckt, wo Kratzein noch so vorkommt im Markus-Evangelium, dann sind das meistens Stellen, wo Leute Jesu ergreifen und steinigen wollen oder ergreifen und festnehmen wollen. Und das will nun die Familie Jesu. Sie will ihn ergreifen, rausreißen aus diesem Leben, das ihn aus ihrer Sicht wahrscheinlich zerstören wird. Taufe bei Johannes, also gut und schön. Wanderpredigerdienst, du gibst deinen väterlichen Beruf auf als Zimmermann, okay, auch noch verkraftbar. Dann beruft er Sünder, ja, kann man noch mitgehen, er will halt Rabbi spielen und sich eine Gefolgschaft aufbauen, aber was jetzt passiert, das geht zu weit. Die Pharisäer planen seinen Mord, die Massen drängen herzu, wie es noch nie bei einem Rabbi der Fall gewesen ist. Das hier nimmt einfach Überhand, er kann nicht mehr predigen ohne Boot, verbringt die ganze Nacht im Gebet nach vollen, anstrengenden Tagen und jetzt kann er nicht einmal mehr essen. Der Junge richtet sich zugrunde. Und sie kommen ihn bestimmt vor, sich selbst zu retten. Und das ist auch ihr Vorwurf. Sie sagen, er ist von Sinnen. Auf Griechisch ist da Exhistemie, er außerhalb stehen, er ist neben sich, er steht außerhalb von sich, er ist nicht derselbe. Er ist nicht mehr er selbst, er ist berauscht von Ruhm oder falschen Illusionen. Jemand muss ihm den Stecker ziehen, der richtet sich zugrunde. Und das sagen sie. Und Markus benutzt hier eine ganz seltene griechische Form, wo hier steht, denn sie sagten, dieses sagten ist im Imperfekt. Und das heißt, sie wiederholten immer wieder. Sie sagten, könnt ihr euch vorstellen, diese Familie steht draußen und sagt, der ist von Sinn, der ist von Sinn, der ist von Sinn. Was macht der? Was ist das hier? Diese Leute, er kann nicht mehr essen. Ja, dieses Kopfschüttelnde können wir wirklich hier mitfühlen. Und ich glaube wirklich, Jesu Familie, ganz im Gegensatz zu den Pharisäern, die meinten das nicht böse. Deren Intention war vielleicht gar nicht schlecht, sie machten sich einfach Sorgen. Aber Markus zeigt uns, dass ihr Unglaube letztendlich den gleich teuflischen Ursprung hat wie die offensive Ablehnung der Pharisäer. Nicht zufällig sind die Vorwürfe der Familie und die Vorwürfe der Pharisäer ganz ähnlich. Schaut man Vers 21. Denn sie sagten, also Jesu Familie, er ist von Sinnen. Und in Vers 30 über die Pharisäer. Denn sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Das sind Parallelismen, die uns zeigen, da laufen ganz ähnliche Dinge ab. In so unterschiedlichen Gruppen. Und das darf uns nicht wundern, dass manchmal auch wohlmeinende Menschen das Werk des Teufels ausführen. Als Jesus gegenüber seinen Jüngern seinen Tod ankündigte, stellte sich Petrus hin und sagte, nein, das geschehe dir nur nicht. Das darf doch nicht sein, dass du sterben wirst. Ich werde dich verteidigen, ich werde dich vor dir selbst und anderen retten. Ich lasse das nicht zu, dass du dein Leben hergibst. Und wisst ihr, was Jesus ihm antwortet? Diesem eifrigen und wohlmeinenden Jünger. Weiche von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis. Denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Jesu Familie mag wohlmeinend voller Sorge und Liebe gewesen sein, doch sie denkt nicht göttlich, sondern menschlich. Wie können wir das jetzt auf unser Leben anwenden? Eine Anwendung, die ich mit euch anschauen möchte, ist Kritik in der Familie. Viele Christen erleben dasselbe wie Jesus. Ihre Familie gehört zu den größten Kritikern. Und es ist ja verständlich, Vater, Mutter und Geschwister sorgen sich meistens wirklich um das vielleicht christliche Familienmitglied, meinen es gut, wollen den verlorenen Sohn vor sich selbst retten, sie hinterfragen, kritisieren und behindern vielleicht auch sein Glaubensleben. Ich frage euch ehrlich, würdet ihr es anders machen? Wenn euer Kind plötzlich sich schwarze Sachen anzieht, Marilyn Manson hört und zu Satanistenvereinigungen geht? Ja, da würden wir das sicherlich genauso machen. Je näher die Welt einem Christen kommt, umso törichter erscheint er ihr. Und wer ist näher als die eigene Familie? Aber wie geht man damit um? Ich möchte mit euch eine Passage betrachten, die sehr bemerkenswert ist, weil wir Jesus mit seinen Brüdern erleben. Wusstet ihr, dass Jesu Brüder hat? Maria und Josef waren ja verheiratet und die hatten noch mehr Kinder. Und das waren Jesus Brüder oder Halbbrüder, denn Jesus Vater war Gott und ihr Vater war Josef. Und in Johannes Kapitel 7, wenn ihr das mit mir aufschlagen möchtet, treffen wir Jesus mit seinen Brüdern. Und ich möchte das kurz mit euch lesen und ein paar Gedanken dazu teilen. Johannes Kapitel 7. Dort ist ein Fest und Jesus und seine Brüder sagen, Mensch, Jesus, geh doch mal zu dem Fest. Du bist doch hier so ein toller Rabbi und möchtest hier mal berühmt werden. Dieses Fest ist deine Chance. Wir lesen kurz diese Passage. Und danach zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihn zu töten trachteten. Es war aber das Laubhüttenfest der Juden nahe. Da sprachen seine Brüder zu ihm, brich doch auf von hier und zieh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen können, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht zugleich öffentlich bekannt zu werden. Wenn du diese Dinge tust, so offenbare dich der Welt. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Da spricht Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da, aber eure Zeit ist immer bereit. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Geht ihr hinauf zu dem Fest, ich gehe noch nicht zu diesem Fest hinauf, denn meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und als er dies zu ihnen gesagt hatte, blieb er in Galiläa. Einige kurze Gedanken dazu, wie geht Jesus mit seiner ungläubigen Familie um? Erstens, Jesus hinterfragt die Ratschläge seiner Familie. Jesus hinterfragt die Ratschläge seiner Familie, und zwar im Licht des Glaubens. Seine Brüder sehen in ihm eine Rabbi-Phase als Marketing-Gag und sagen zu ihm, hey, du willst dich verkaufen? Los, geh zu diesem Fest in Jerusalem, deine große Chance, groß rauszukommen. Aber Jesus nimmt ihren Rat nicht an, auch wenn sie es gut meinen, weil es kein geistlicher Rat ist. Jesus hinterfragt die Ratschläge seiner Familie im Licht des Glaubens. Zweitens, Jesus ist gegenüber seiner Familie klar und deutlich. Er druckst nicht rum, er verschleiert nicht, er heuchelt nicht um des Familienfriedens willen. In Vers 6 sagt er ganz klar, meine Zeit ist noch nicht gekommen, eure Zeit ist immer. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Jetzt frage ich euch, ist das liebevoll? Natürlich ist das liebevoll. Das Liebevollste, was man tun kann als Gläubiger in einer ungläubigen Familie, ist, klar und deutlich zu sein, zu spiegeln und nicht zu vertuschen und zu verschleiern, sondern auch deutlich zu machen, wo das Problem liegt. Hey, hier geht es um die Ewigkeit. Jesus ist klar und deutlich. Dritter Punkt, Jesus riskiert den Familienfrieden, wenn er muss. Er geht nicht mit aufs Fest mit seinen Brüdern. Er bleibt allein, er sondert sich ab. Er geht später heimlich. Er macht nicht gemeinsame Sache, wo Gottes Wille es ihm verbietet. Er macht nicht einfach mit. Was werden seine Brüder gedacht haben? Wird das nicht Konflikte provoziert haben? Wird das nicht in ihren Augen Jesus irgendwie entfremdet haben? Ja, mit Sicherheit. Aber Jesus riskiert den Familienfrieden, wenn er muss. Und diese Punkte, wenn ihr die im Kopf habt, genau das Gleiche trifft auch auf die Markusstelle zu. Wir sehen diese Art und Weise im Umgang mit seiner Familie genauso auch dort. Was nehmen wir nun mit? Seine Reaktion ist sicherlich keine Rechtfertigung für emotionale Kälte oder Vernachlässigung der eigenen Familie. Schon gar nicht für harsche Kritik oder irgendwie von oben herab theologische Hochmut. Gar nichts davon. Es gilt auch für dich und mich, ehre Vater und Mutter, liebe deinen nächsten Bruder, egal was er glaubt. Aber Jesus zeigt uns, dass seine Familie keinen Sonderstatus einnimmt, sondern dass auch sie durch den Glauben zu Gott kommen müssen. Und das gilt für unsere unerrettete Familie. Sie sind geistlich getrennt von uns und auch vom Vater. Und das müssen wir ernst nehmen. Das dürfen wir nicht verschleiern, nicht unter den Teppich kehren, nicht für um des lieben Familienfriedens willen irgendwie vertuschen. Das muss man ehrlich ansprechen. Es ist nicht nett, so zu tun, als wäre da nichts. Sei wie Jesus, klar und deutlich. In aller Demut und Barmherzigkeit. Hier geht es überhaupt nicht um Hochmut. Es geht einfach darum, sie als Sünder ernst zu nehmen. Als die Sünder, die sie sind. Ihren Rat zu hinterfragen, ihnen das Evangelium zu predigen, sensibel und einfühlsam deutlich zu machen, dass die Kluft zwischen Glauben und Nichtglauben da ist. Und ich weiß, dass es viel Weisheit braucht. Und der Vorschlaghammer ist sicherlich hier das schlechteste Mittel aus der Werkzeugkiste. Aber die Werkzeugkoffer ganz wegzuräumen und gar nicht dran zu arbeiten, das ist auch nicht gut. Überleg dir, welches Werkzeug vielleicht gerade angemessen ist. Und vielleicht ist es gerade auch nur das stille Gebet. Vielleicht aber auch die allzeit gewürzte Rede, wer weiß. Vielleicht musst du dich gerade deiner Familie etwas nahen, vielleicht an manchen Punkten Distanz aufbauen. Darin schenke Gott dir Weisheit, uns allen. Tja, hat Jesus klarer Umgang seine Familie verschreckt, für immer von ihm getrennt? Oder hat es was gebracht? Nun, zwei Brüder Jesu haben ein Buch der Bibel geschrieben, nämlich Jakobus und Judas. Also würde ich sagen, ja, das hat was gebracht. Ich möchte nun von der ersten Brotscheibe, die wir jetzt oben betrachtet haben, zur zweiten Brotscheibe kommen, nämlich die Verse 31 bis 35. Da setzt sich das fort. Draußen stehen sie und sagen, er ist von Sinn. Und dann lesen wir Folgendes. Da kamen seine Brüder und seine Mutter, sie blieben aber draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und die Volksmenge saß um ihn her. Sie sprachen aber zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder sind draußen und suchen dich. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter? Und wer sind meine Brüder? Und indem er ringsumher die ansah, die um ihn saßen, sprach er, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Wir überspringen für heute die Geschichte mit den Pharisäern, schauen Sie uns nächste Woche an. Und kommen zu dem zweiten Teil. Das, was wirklich bemerkenswert ist in diesem großen Hamburger, ist, dass am Ende deutlich wird, dass die Insider, die Pharisäer, die Schriftkundigen und die Familie, die Jesus eigentlich genau kennen sollten, die Insider sind die Outsider. Überraschenderweise sind nämlich die, die drin sitzen bei Jesus, das sind die Outsider, die Zöllner und Zeloten und einfachen Fischersleute, die Ungelehrten. Was Markus uns hier zeigt, ist, dass auch nicht Familienbande irgendein Privileg jemandem einräumt in Bezug auf Jesus. Es liegt nicht an Familienbande oder Intelligenz oder Studieneifer oder theologischem Kenntnis, an Wollen oder Laufen, sondern allein an dem erbarmenden Gott, dass jemand bei Jesus ist. Diejenigen, die Jesus theologisch oder familiär nahestehen, sind gerade eben nicht die, die zu seinen Jüngern zählen. Und das zeigt deutlich, dass Glauben eben kein Werk ist, das sich durch Nachdenken oder bloßes Ausgesetztsein einstellt, sondern ein Geschenk ist von oben. Wie Jesus sagt, niemand kann zum Vater kommen, außer der Vater zieht ihn. Jesu Mutter und Brüder stehen draußen vor dem übervollen Haus, schicken Botschafter zu ihm oder vielleicht Zettel oder sagen hier stille Post, sagt's dem mal Bescheid, wissen wir nicht, und lassen ihn rufen. Sie nehmen ganz natürlich an, dass ihre familiäre Bindung, weil sie Familie sind, ihnen bestimmte Rechte und Privilegien einräumt. Natürlich konnte nicht jeder irgendwie Jesus rufen, ist ja klar. Aber sie dachten, sie können das. Ja, sie sind ja Familie. Familie darf das, Familie darf Jesus rufen. Für Familie muss er jetzt alles stehen und liegen lassen und mitkommen. Das denkt seine Familie. Immerhin sind wir seine Brüder, seine Mutter. Es ist doch klar, dass nicht irgendwer diesen Rabbi, zu dem alle Welt läuft, rufen darf. Klar. Aber wir doch wohl, seine Mutter, die ihn aufzog, die Windeln wechselte, der irgendwie was schuldig ist. Aber sie liegen falsch. Jesus sagt etwas Ungeheuerliches in die Ohren seiner Zeit, die Familie nämlich noch mehr wertschätzte als wir heute. Familie war damals alles. Für Familie war man verpflichtet. Familie war das oberste Sicherheitsnetz, das fundamentalste Beziehungsnetz. Und Jesus sagt einfach in Vers 34, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Meine Mutter und Brüder sind meine Jünger, die hier sitzen mit mir. Ungeheuerlich. Er sagt, die Verbindung, die ich mit meinen Jüngern eingegangen bin, das ist keine normale Rabbi-Schüler-Beziehung, das ist keine Freizeitbeziehung, es ist keine einfache Meister-Lehrling-Beziehung, das ist keine bloße Freundschaft, das ist Familie. Noch enger als mit meinen leiblichen Brüdern bin ich mit diesen Jüngern, meinen Brüdern verbunden. Noch lieber als mit meiner leiblichen Mutter bin ich hier bei meiner geistlichen Mutter, bei meinen Jüngern. Ihr kennt vielleicht den Spruch, Blut ist dicker als Wasser. In meiner Familie sagte man immer, Blut ist dicker als Spucke. Und was man damit ausdrücken wollte, ist Blut, also die Blutsverbindung in der Familie, die hält fester, ja, als Spucke oder als Wasser, also als wenn sich zwei küssen. So war das zumindest in meiner Familie. Also Verwandtschaft ist wichtiger und enger und stärker als Partnerschaft oder Freundschaft. Aber Jesus sagt, Blut mag dicker als Wasser sein, aber Geist ist dicker als Blut. Ihr denkt vielleicht, ich habe mir ein paar neue Fans und Follower zugelegt, aber ihr irrt euch gewaltig. Das ist meine Familie. Und ich möchte aus diesem, was Jesus sagt, zwei Anwendungen für uns ziehen. Und die erste Anwendung richtet sich an die Kinder heute hier. Also jetzt Kinder gut zuhören, das ist für euch. Diese Geschichte hat mit euch zu tun, glaube ich. Und wisst ihr warum? Ich denke, es ist gar nicht so einfach, in einer christlichen Familie aufzuwachsen, oder? Hat viele schöne Seiten, aber manchmal fragt man sich vielleicht, bin ich eigentlich auch ein Christ? Mama und Papa sind Christ. Bin ich auch ein Christ oder bin ich kein Christ? Bin ich Christ geworden irgendwann mal oder irgendwie? Glaube ich oder glaube ich nicht? Glaube ich das nur, weil meine Eltern das glauben? Oder glaube ich das wirklich persönlich? Und ich möchte euch sagen, wenn ihr euch diese Frage stellt, das ist eine gute Frage. Das muss man sich stellen. Das ist eine wirklich tolle Frage. Und weißt du warum? Weil Jesus Familie einfach annahm. Seine Brüder nahmen einfach an, wir sind doch seine Brüder. Wir sind doch in seiner Familie. Na klar sind wir ein Jesus-Team. Wir sind doch alle in einem Boot. Aber es war nicht so. Sie täuschten sich. Du darfst niemals annehmen, dass Christus dich in seine Arme schließt, einfach weil deine Eltern glauben oder dass du in den Himmel kommst, einfach weil deine Eltern dahin kommen. Glaube wird nicht vererbt. Der wird auch nicht so wie so ein Schnupfen übertragen oder den reibt man sich nicht ab aneinander. Glaube ist ein Geschenk von Gott, aber für das du bitten kannst. Wisst ihr, die Brüder Jesu dachten, die wären in Jesus' Team. Sie kommen in dieser Geschichte und wollen ihm ja helfen. In Johannes 7 sagen sie ihm, wollen sie ihm auch helfen bei seinem Dienst und sagen, hey, pass auf, geh mal zu dem Fest, nimm unseren Rat an, da wird was aus dir. Aber wisst ihr was? Sie haben sich geirrt, sie waren nicht in seinem Team. Sie waren nicht in seinem Team. Sie haben nicht geglaubt, aber sie haben es gedacht. Sie lagen falsch. Liebe Kinder, ihr habt einen großen Vorteil, dass ihr in einer christlichen Familie aufwachst. Überlegt mal, wie viele Kindern das nicht ermöglicht wird. Die hören nichts aus der Bibel, die hören nicht von Gott, die sitzen nicht in der Predigt. Und wisst ihr was, so ging es dem Volk Israel auch. In Römer Kapitel 9 schreibt Paulus, oh, das Volk Israel, das hat es so gut. Es hatte das Gesetz von Gott und die Propheten Gottes, die hatten die Dinge, die passiert sind in ihrer Geschichte, das war nur bei dem Volk so, bei den Chinesen nicht, bei den Indianern nicht, aber bei dem Volk Israel. Aber wisst ihr was? Es hat dem Volk Israel nichts genutzt, gar nichts genutzt, denn sie haben nicht geglaubt. Und du hast auch einen großen Vorteil, du bist in Abendandachten dabei, deine Eltern sagen dir, mach Bibellesezeit, sie beten mit dir, du bist mit ihnen im Gottesdienst, in Bibelstunden, in Gesprächen, im Alltag erzählen dir deine Eltern von Gott und von Jesus. Aber das heißt nicht, dass du glaubst. Das heißt es nicht. Und ich bete, dass dir nicht dasselbe passiert, denn es gibt nur eine Hölle und einen Himmel und du musst dir sicher sein, dass du, und zwar du persönlich, du, zu Jesus gehörst, du zu Jesus gehörst, nicht deine Eltern, deine Brüder oder irgendwer, dass du zu Jesus gehörst, weil du glaubst und weil du umgekehrt bist von Sünde, weil Gott in dir einen neuen Menschen erschaffen hat. Und jetzt sagst du vielleicht, oh, ich bin mir nicht sicher, ich weiß es einfach nicht. Dann sage ich dir zwei Dinge, die du tun kannst. Okay? Hier kommen die zwei Dinge, wenn du dir unsicher bist. Erstens, bete zu Gott. Den Glauben kann niemand sich anlesen oder erarbeiten. Bete zu Gott, denn er schenkt ihn. Und sag ihm das wirklich, wie du dich fühlst. Dass du nichts lieber möchtest, als zu ihm zu gehören. Das ist das eine, was ich dir rate. Und das zweite, sprich mit deinen Eltern. Sie sind dir gegeben als Wegweiser und als Ratgeber auf diesem Weg. Sag ihnen, wie du dich fühlst und wo du denkst und wo du deine Zweifel hast. Aber sei dir sicher, es gibt nur einen Weg zum Vater. Nur einen. Und das ist der Glaube an den Herrn Jesus Christus, der allen sagt, dass sie Buße tun sollen und glauben sollen. Denk nicht bei dir selbst, ich bin irgendwie Christ, weil ich ständig in der Bibel lese oder weil ich in Gottesdiensten sitze oder weil ich ein Übergabegebet gesprochen habe oder weil ich getauft wurde. Lieber Freund, diese ganzen Dinge sind nicht entscheidend. Keine Taufe, kein Gebet rettet dich, kein Gottesdienstbesuch, keine Andacht, auch nicht, dass du die Bibel dreimal durchgelesen hast, sondern allein ein Glaube, der sagt, lieber Herr Jesus, mein ganzes Leben, mein Spielen, mein Reden, mein Denken, mein Fühlen, alles übergebe ich dir. Ich halte nichts zurück. Du bist mein Gott. Und ich bitte dich, vergib meine Schuld. Lieber junger Freund, bitte prüfe dich selbst, ob du im Glauben stehst. Und wenn du Zweifel hast, bete und sprich mit deinen Eltern. Wir können noch eine zweite Anwendung aus diesem Text ziehen. Diese zweite Anwendung betrifft uns als Gemeinschaft, uns als entstehende Gemeinde. Wisst ihr, was wir hier sind, wenn wir uns treffen? Was Jesus sagt? Jesus sagt, wer den Willen Gottes tut, ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Nun, wenn du sagst, ich tue den Willen Gottes, ich bin hier und der Wille Gottes ist mir wichtig, dann bist du Jesu Bruder und ich bin auch Jesu Bruder und das macht uns auch zu Brüdern, zu Geschwistern. Alle von uns, die wir Jesus zum Bruder haben, wir sind untereinander auch Geschwister. Und wenn Jesus betont, dass er zu seinen Jüngern eine engere Beziehung als zu seiner eigenen Familie hat, weißt du, was das für uns hier heißt? Ist dir das klar? Wenn wir das ernst nehmen, was das bedeutet, dann sind wir doch auch mehr, enger und verbundener als Familienbande es ist. Ist es nicht auch zwischen dir und mir, dass Geist dicker als Blut ist? Hört mal, wie selbstverständlich sich die ersten Christen als Familie verstanden. Paulus schreibt an die Korinther, die er bekehrt hat. Er versteht sich als ein Vater für Kinder. Hört mal, was er schreibt. 1. Korinther 4, 15 bis 16. Denn wenn ihr auch 10.000 Lehrmeister hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch gezeugt durch das Evangelium. so ermahne ich euch nun, werdet meine Nachahmer. Er ermahnt sie als ein Vater. Er hat sie gezeugt. Oder schauen wir in das Leben der ersten Gemeinde in Apostelgeschichte 2, Vers 44. Hört mal, wie die lebten. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Das Ausmaß an Intimität und Gemeinschaft hat viele Menschen in der Moderne dazu Anlass gegeben, zu sagen, oh, die ersten Christen, das waren ja Kommunisten oder es waren so Kommunen-Hippies, ja. Aber das ist nicht der Fall. Es waren keine Kommunisten, es waren keine Kommunen-Hippies. Das war Familie. Die haben Familie gelebt. Die haben gelebt, Vater, Mutter, Bruder, Schwester. Das war kein Kommunismus. Weißt du, der Knackpunkt ist doch der, Gemeindeleben bedeutet etwas. Und ich glaube, viele Gemeinden haben das heute aus dem Blick verloren. Eine Gemeinde zu sein, ist so ein loses Treffen Gleichgesinnter, ein gemeinsames wöchentliches Ritual, so wie ein Hobby oder Club oder Verein. Aber für Jesus ist Gemeinde sein, Familie leben, Vater sein, Kind sein, Bruder sein, Schwester sein. Wenn du Gott deinen Vater nennst, dann sind wir hier Brüder und Schwestern. Und in der Familie ist es so, wie es ist. Das ist eine Freude und das ist eine Herausforderung. Das weiß jeder, der in Familie lebt. Aber es muss doch mehr als eine hübsche Metapher sein, wenn wir sagen, wir sind Brüder und Schwestern. Was heißt das konkret? Denk an die Apostelgeschichte. Erstens, sie verbrachten Zeit miteinander. Weißt du, mein Leben ist auch voll bis zum Rand, aber ich sag dir ganz ehrlich, ich würde mir wünschen, mehr Zeit mit dir zu verbringen. Es ist wirklich so. Ich meine das wirklich ehrlich. Es ist ganz, ganz schwierig für mich, aber ich würde es mir wirklich wünschen, es wäre mir eine Freude. Seitdem wir Gemeinde gegründet haben, haben viele andere Beziehungen, die ich hatte, gelitten. Und der Grund ist, dass das hier meine Familie ist. Oder sein soll oder werden soll. Ja? Und andere sind es eben nicht. Das war eine Entscheidung, die ich versuche auch zu leben. Und es ist keine Last für mich, sondern ich freue mich wirklich. Und wenn ich jeden von euch sehe, dann ist es für mich wirklich eine herzerwärmende Freude. Da muss ich mich nicht zu quälen oder das muss ich nicht aus Gehorsam tun. Es ist wirklich so, weil ich weiß, ich treffe auf einen Bruder oder auf eine Schwester. Ja? Und ich bin auch abends müde und mir fällt es nicht leicht und ein Tag ist voll, aber es ist einfach eine Freude, zusammen zu sein und das würde ich mir auch noch mehr wünschen. Der zweite Punkt, den wir in der Apostelgeschichte lesen, ist, sie teilten ihren Besitz. Das ist ein peinliches Thema. Bei Geld hört die Freundschaft auf, sagt man, aber nicht die Bruderschaft. Oder, ja, wie ist das in der Familie? Familie heißt Gütergemeinschaft. Und ich sage das so klar nicht, weil ich das will, sondern weil die Bibel das sagt. Das heißt nicht, dass ich dir deinen Urlaub auf Mallorca bezahle. Aber ich sage dir ganz klar hier und heute, wenn du Not leidest, wenn es dir schlecht geht, wenn dein Auto kaputt geht oder wenn ein Sturm dein Dach abdeckt, dann bin ich da und ich werde dir helfen, soweit ich nur irgend kann. Und dann kriegst du von mir und dann bin ich für dich da und das ist Teil von Familie sein. Paulus ließ einmal eine Geldsammlung in den griechischen Gemeinden für die verarmte Jerusalemer Gemeinde machen. Und er schreibt, nicht damit andere Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis, sondern des Ausgleichs wegen. In der jetzigen Zeit soll euer Überfluss ihrem Mangel abhelfen. Das ist das Prinzip der Gütergemeinschaft der Christen. Das heißt Familie sein. Das heißt Gemeinde sein. Das heißt es, hier zu sein, das sage ich ganz, ganz deutlich. Drittens, sie waren einmütig beieinander, das heißt, sie mochten sich, sie verstanden sich. Das heißt aber auch, sie hatten eine Meinung, dazwischen ihnen war kein Streit, keine Parteiung. Sie waren auf einer Linie in jeder Hinsicht. Auch theologisch war kein Blatt zwischen ihnen, denn sie blieben in der Lehre der Apostel. Da gab es keine Spaltung, keine Parteiung. Und ich kenne viele Familien, die unterschiedliche theologische Standpunkte haben. Bei Familie sowieso, die glauben das, Familie sowieso glaubt das, Familie sowieso glaubt das. Aber interessanterweise, innerhalb der Familien sind sie sich meistens mehr oder weniger einig. Das findet man häufig. Und so soll es auch bei uns sein. Ich möchte diese zweite Anwendung so zusammenfassen: Glaube ist dicker als Blut. Gemeinde sein ist kein Hobby oder Verein, sondern sogar mehr als Familie. Und weißt du, warum das so wichtig ist? Weil Jesus sagt: An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Johannes 13,15. Und welche Liebe meint er damit? Was ist so besonders an dieser Liebe zwischen Jünger und Jünger, zwischen Christ und Christ, zwischen Bruder und Bruder, dass die Welt erstaunt stehen bleibt und sagt: Das habe ich noch nicht so erlebt. Ich kann es mir nicht anders erklären, als dass diese Menschen Christen sind. Das kenne ich von nirgendwoher, das habe ich noch nie gesehen, das gibt es nur dort. Und ich glaube, es ist auch jene familiäre Beziehung, die zwischen denen entsteht, die beten: Vater unser im Himmel. Ich komme zum Ende. Drei Dinge waren mir wichtig, an diesem Text auch aufzuzeigen. Erstens, wie Jesus von seiner Familie kritisiert wurde und wie er damit umging. Nämlich mit Klarheit, weil er sie liebte. Zweitens, dass die leiblichen Brüder dachten, sie wären in Jesu Team, weil sie zu seiner Familie gehörten. Und ich habe euch Kinder ermahnt, nicht den gleichen Fehler zu begehen. Es gibt nur einen Weg zu Gott, das ist der Weg des Glaubens. Und drittens habe ich versucht zu zeigen, was es bedeutet, Gemeinde zu sein. Bruder und Bruder, Jünger und Jünger, nämlich Familie. Und das auch zu leben. Und das ist Freude und Herausforderung, aber ich sage das wirklich von tiefstem Herzensgrund: Es wäre eine Ehre und Freude, mit euch Familie zu sein. Dabei helfe uns Gott. Amen. Lass uns noch gemeinsam beten.